Vor ein paar Wochen hatten wir zu Weihnachten uns an Jesu erstes Kommen erinnert. Und wie man dort liest, war kaum jemand vorbereitet gewesen. Aber Jesus hat angekündigt, dass es bei seinem Wiederkommen kaum besser sein wird. Und seine Jünger hatten dann gesagt, ja, wann wird das denn sein? Und er gibt ihnen die Antwort auf diese Frage in Matthäus 24. Aber wie ihr schon seht, das ist nicht unser Text. Wir kommen darauf später zu sprechen. Aber Jesus gibt uns Anweisungen, wie wir uns jetzt in der Zwischenzeit leben und was wir erreichen sollen. Und wir kommen dazu zu Matthäus 25 und kommen in den folgenden Wochen jetzt dann wieder zurück. Wir haben in Matthäus schon einiges geschaut, aber während du das vielleicht schon aufschlägst, mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, als ich gebeten habe, dass wir Lukas 19 lesen in der Bibellese heute Morgen, aber ich möchte darauf nochmal zurückkommen. Dort war ja am Anfang die Geschichte von Zachäus und denke vielen von uns bekannt. Aber manchmal ist es so, dass einfach etwas heraussticht und ich glaube, das ist, was Gott gebrauchen möchte, auch um uns immer wieder anzusprechen. Und dort hieß es in Vers 3 über Zachäus, er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und das ist unser Ziel, wenn wir Bibelstunden halten, wenn wir Predigt halten. Wir wollen, dass Jesus gesehen wird. Nicht das Ziel, uns irgendwie darzustellen, sondern dass wir gehen mit der Erfahrung, ich habe von Jesus gehört. Er hat mich angesprochen. Ich habe ihn ein bisschen besser erkannt und dadurch Hoffnung und Perspektive für mein Leben. Und so auch die Aufforderung in unserem Text heute Morgen, sei bereit für den Herrn. Und wir wollen zwei Vorbereitungen sehen aus Matthäus 25 und sehen dazu die zwei Gleichnisse, die dazu beschrieben sind. Beginnen mit dem ersten, Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dort heißt es, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihnen hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wir sind hier zuerst aufgefordert, Gottes Wort, seinen Zusagen zu vertrauen. Jesus erklärt hier, dass es um das Reich der Himmel geht und er vergleicht das dann in diesem Gleichnis. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist, dass die Klugen Öl dabei hatten, die Törichten aber nicht. Nun, es wird nicht genau gesagt, was dieses Öl repräsentiert, aber wer es nicht hat, am Ende in Vers 12 heißt es, dass Jesus zu ihnen sagt, ich kenne euch nicht. Nun, viele spekulieren darüber und sagen, ja, was kann das sein? Und wir müssen verstehen, Gleichnisse sind dazu da, eine Aussage zu machen und man darf nicht zu viel versuchen hineinzulesen. Weil einige haben gesagt, naja, Öl ist der Heilige Geist, Öl ist Errettung. Und das passt alles irgendwie so ein bisschen, weil es ja sagt, dass Jesus zu den anderen sagt, ich kenne euch nicht. Gleichzeitig heißt es dann in dem Gleichnis, ja, sie sollen hingehen und es sich kaufen. Und anscheinend konnten sie Öl kaufen. Ja? Das heißt, wir dürfen dort nicht zu viel hineinlesen, sondern einfach sagen, das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht und sagt, ja, das Reich der Himmel, er sagt, nicht ist wie Öl, sondern er sagt, es ist wie diese 10 Jungfrauen. Einige waren bereit dafür und andere nicht. Und wenn Jesus dann am Ende sagt, ich kenne euch nicht, bezieht sich das natürlich nicht auf seinen Wissenszustand, was er weiß oder nicht weiß, er ist allwissend, sondern dass er keine Beziehung zu ihnen hat. Ich kenne euch nicht. Und die Schlussfolgerung ist, so wacht nun. Ja, das ist jetzt nicht ein Verweigern des Schlafes, sondern ne, ich tue irgendwelche Zahnstocher in meine Augen rein, damit ich nicht einschlafe irgendwann. Sie waren ja alle eingeschlafen. Aber aufzupassen, aufmerksam zu sein und immer wieder auf den Herrn zu schauen und sein Kommen zu erwarten. So sollen wir vorbereitet sein. Denn wenn der Herr kommt, dann ist es schon zu spät. Die alle wachen auf und sagen, sie hören ja diese Stimme, der Bräutigam kommt, aber dann sagt die einen, ja, wir sind gar nicht vorbereitet. Wir sind nicht bereit dafür. Und sagt er, ja, jetzt könnt ihr da nicht mitkommen. Wir müssen also vorher dafür sorgen, dass unsere Lampen nicht ausgehen. Und das tun wir, indem wir ihn kennen und auf ihn schauen. Jesus hat ein langes Warten angekündigt, aber nicht damit wir rumsitzen und abwarten. Und er hat gesagt, dass er es ankündigt und dass es sich verzieht und dass es lange dauert und dass wir alle am Einschlafen waren. Aber wir sollten wachen, sie sollten bereit sein. Und er gebraucht dieses Gleichnis hier und stellt sich selber als den Bräutigam dar. Okay? Und das tut er auch an anderen Stellen immer wieder, dass er sich so darstellt und auch am Ende in der Offenbarung, das heißt, dass die Gemeinde die Braut Christi ist, die auf ihren Bräutigam wartet. Und wenn wir Christus als solchen erkannt haben und seinen Zusagen vertrauen, dann werden wir auch bereit sein. Es ist ja nicht, dass die Klugen, die hier im Kontrast gezogen werden mit den Törichten, dass die mehr getan haben als die anderen. Sie haben einfach gemäß ihrer Erwartung gehandelt. Beide hatten es gehört. Aber die Klugen haben gesagt, weil wir wissen, dass der Bräutigam jetzt irgendwann kommt und wir nicht genau wissen, wann das ist, wir nehmen genug mit, wir sind dann bereit. Die anderen haben das auch gehört, aber haben ihr Leben nicht danach ausgerichtet, haben sich nicht vorbereitet und waren dann überrascht, als er kam. Die Törichten hatten auch von der Einladung gehört, aber sie haben sich nicht wirklich bereit gemacht. Und diese Gegenüberstellung, die es hier gibt, die Klugen und die Törichten, die haben wir in Matthäus schon mal gesehen. Nämlich am Ende der Bergpredigt. Wo er sagte, es gibt einmal den Klugen, der auf den Felsen baut. Und das ist derjenige, der Gottes Wort hört und tut. Und es gibt einen Törichten, der auch Gottes Wort hört, aber eben nicht tut, sondern seine eigenen Pläne umsetzt. So, um klug zu sein, um vorbereitet zu sein, um zu denen zu zählen, die bereit sind, dann ist es, reicht es nicht aus, dass wir im Gottesdienst sitzen und Gottes Wort hören. Man sagt, der Unterschied ist nicht, wer kommt in den Gottesdienst und wer bleibt zu Hause, sondern beide hören Gottes Wort. Aber was mache ich mit dem, was ich höre? Lebe ich danach? Bereite ich mich vor? Erwarte ich, dass Jesus das tatsächlich umsetzt, was er verheißen hat? Oder sage ich, ich habe es gehört, das reicht doch. Die Vorbereitung besteht nicht darin, die Zeit herauszufinden, sondern den Herrn zu kennen. Deswegen, seid bereit, wacht, schaut aus. Aber nicht, dass er ihnen eine Zeit schreibt. Denn das endete Vers 13, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Nun, einige sind dann so spitzfindig und sagen, ja, Tag und Stunde nicht, aber so ungefähr, ja, kriegen wir schon hin. Nein, er will sagen, ihr wisst nicht wann, deswegen seid einfach bereit und schaut nicht auf, wann genau wird es sein, sondern schaut darauf, dass ihr in der Beziehung mit ihm lebt, dass ihr ihm vertraut. Jesus möchte, dass wir im Vertrauen auf seine Zusagen leben und wirklich mit deren Erfüllung rechnen. Das ist, wo der Glaube den Unterschied macht. Dass wir damit rechnen, du bist bei mir. Wenn wir Weisheit mangeln, wir dürfen ihn bitten und er wird es uns reichlich geben. Bist du manchmal in Situationen, wo du sagst, ich weiß nicht, was hier das Richtige ist. Ich weiß nicht, soll ich mir das machen oder soll ich das machen? Dann sagt er, hier ist meine Zusage. Wenn du mir glaubst, dann wirst du mich fragen und ich werde dich leiten. Nicht unbedingt eine hörbare Stimme geben, aber ich werde dich führen. Du kannst mir vertrauen. Nun, wir wissen, dieses Komm bezieht sich konkret auf Jesu Wiederkunft am Ende der Trübsal. Aber er hat es schon damals zu den Jüngern gesagt, so bereit zu sein. Das heißt, die Anwendung gilt für jede Generation. Nämlich, achte darauf, dass du bereit bist. Hoffe nicht, dass du irgendwie schon genug abbekommst oder dass du noch genug Zeit hast, dass du später noch Öl besorgen kannst, sondern gehe zum Herrn selber und bitte ihn. Und wie es in Offenbarung 21 heißt, wo Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wasser des Lebens geben, umsonst. Kommt, ich bin alles, von Anfang Alpha bis zum Ende Omega, griechische Alphabet. Ich bin jetzt alles und ich gebe gerne, ich gebe umsonst. Du musst nicht hingehen und dir irgendwo anders was kaufen, sondern alles, was du benötigt hast, gebe ich dir gerne, gebe ich dir freiwillig. Und er macht dir die Gegenüberstellung und sagt, okay, mit dem Reich Gottes, das ist so, entweder sind bei den Klugen, die sind vorbereitet, die rechnen damit, dass der Herr kommt und sie haben sich vorbereitet. Vorbereitet nicht in Taten, sondern vorbereitet in der Erwartung und eben mit diesem Öl, in diesem Bild, mit dieser Erwartungshaltung und in der Kenntnis ihres Herrn. Und die anderen eben nicht. Man beginnt dort mit, aber er erzählt dann ein zweites Gleichnis, das verbunden ist mit dem ersten, denn es heißt weiter in Vers 14, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reist. Okay? Er sagt, okay, diese Vorbereitung soll da sein und ich gebe euch noch einen weiteren Grund, eine zweite Vorbereitung. Und die lesen wir dann in den Versen 14 bis 30. Dort heißt es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jedem nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben? Siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und wir sollen einmal Gottes Wort und seinen Zusagen vertrauen. Er wird kommen und erwartet, dass wir bereit sind. Und wir sollen in der Zwischenzeit unsere Gaben nutzen. Er begründet hier, warum wir wachsam sein sollen und was wir in der Zwischenzeit tun sollen. Nämlich, der Herr wird Rechenschaft von uns fordern. Und in Lukas 12 heißt es im zweiten Teil von Vers 48, jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und dann sagt ihr, dem einen hat er mehr gegeben, dem anderen weniger, dem anderen noch ein bisschen weniger. Und wenn du hingeschaut hast, er sagte, lass mich das zeigen, in Vers 15, am Ende des Verses sagte, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Also Gott weiß, wem er wie viel anvertraut. Nach deren Fähigkeit. Nicht so sehr nach eigener Fähigkeit unbedingt alleine, sondern nach dem, was er wusste, dass wir mit Gottes Hilfe tun können. Und er sagt, ja, ich weiß, wir sind nicht alle gleich. Und Gott berücksichtigt das auch in seiner Beurteilung, in dem, was er uns anvertraut. Und er sagte, was er uns gibt, dafür wird er Rechenschaft fordern. Und uns ist viel gegeben. Viel gegeben, wir haben in der Gebetszeit das gemacht, dass wir die Freiheit haben, uns hier so zu versammeln. Dass wir das Wort Gottes haben, dass wir es lesen können. Dass es unzählige Materialien gibt, um uns auszurüsten in dem Wort Gottes. Dass wir so viele Möglichkeiten haben. Aber er sagt, wem viel gegeben ist, von dem erwartet er auch mehr. Logisch, als jemand, der wenig hatte. Er hatte angefangen, in dem vorigen Gleichnis, um das Reich Gottes. Also auch hier geht es noch weiter darum. Und in diesem Bild vergleicht er sich mit einem Geschäftsmann, der auf eine lange Reise geht und seinen Besitz Verwaltern anvertraut. Dabei achtet er darauf, wie wir eben gesehen haben, dass jeder nur so viel bekommt, wie er zu managen in der Lage ist. Wie er mit Gottes Hilfe gut nutzen und einsetzen kann. Und dann spricht er von den 5 Talenten, 2 Talenten, 1 Talente. Wir denken bei Talenten natürlich immer an Fähigkeiten. Damals war das eine Geldeinheit. Und ein Talent entspricht 6.000 Tageslöhnen. Okay. Also das war nicht einfach mal so ein bisschen, das war eine Menge Geld, das er ihnen anvertraut hat hier. Und der erste der beiden Knechte setzt das Anvertraute gut ein und machte Gewinn, der erste und der zweite, während der dritte es versteckte. Und dann, wenn es hier sagt, als er nach langer Zeit zurückkehrte, da forderte er Rechenschaft von seinen Knechten. Und die ersten beiden Knechte, wir haben das gelesen, berichteten und der Herr lobt sie. Und zwar, wenn du das vergleichst, das ist einmal Vers 21 und einmal Vers 23, wenn du das schaust, das Lob ist absolut Wort für Wort identisch. Nun gut, er sagt, einmal tauscht er 5 Talente und 2 Talente, aber ja, nein, du warst treu mit dem, was ich dir gegeben habe. Wenn du weniger bekommen hast und dann auch weniger damit erreichen konntest, ist es nicht, dass ich dich weniger lobe, nicht, dass du weniger gut warst, sondern das Lob ist absolut identisch. Und was er herausstellt bei beiden, ist es, über weniges warst du treu. Ja, er betont die Treue, die sie hier gezeigt haben. Und als Belohnung bekommen sie einmal mehr Verantwortung, werde dich über vieles setzen und dann gehe hinein in die Freude deines Herrn. Ja, aber einmal, weil es sich aufs Reich Gottes bezieht, zu sagen, dass diese Freude bei dem Herrn ist. Aber auch, dass wir eine entsprechende Freude damit auch mithaben. Weil selbst wenn Freude vorhanden ist, wie wir das empfinden, ist immer noch unterschiedlich. Wenn du in irgendeinen Raum reingehst und du siehst, die Leute freuen sich alle, freust du dich auch? Ja, kommt darauf an, worüber die sich freuen. Vielleicht ist das nur so, ja, schön für die, aber das interessiert mich nicht. Ne? Dann kommst du irgendwo rein in irgendein Lokal und da feiern die gerade, weil ihre Mannschaft was gewonnen hat. Ja, dann sagen, schön für euch, aber mich interessiert das eigentlich nicht. Sehe euch lieber freudig als sauer vielleicht, ja, aber das betrifft mich nicht direkt. Aber wenn ihr hier einhören sagt, ich hätte einen zur Freude deines Herrn. Es ist einmal, dass Gott sich freut, aber unsere Freude ist im gewissen Sinne daran gebunden, wie weit wir beteiligt waren. Das kennst du doch auch. Wenn du irgendwo was mitbekommst, aber du warst nur so am Rande mit dabei, dann sagst du, ja, schön, besser vielleicht als andersrum. Aber die Freude ist begrenzt. Aber wenn du dich eingesetzt hast, wenn du investiert hast, wenn du vielleicht auch viel Zeit damit verbracht hast und dann gelingt es, dann ist es eine ganz andere Freude. Ich meine, wir haben das hier manchmal bei Gebetserhöhung. Jemand hat ein großes Projekt und sagt dir, hey, bitte bete dafür. Und setzt sich ein und hat viel daran zu tun. Und das wird wirklich ein voller Erfolg. Du kannst dich mitfreuen in gewisser Weise, weil es die Person dir das gesagt hat und du sagst, schön, freut mich für dich. Aber die Freude ist eine andere als die Person, die so viel da rein gedacht hat, investiert hat. Das heißt aber auch, unsere Freude selbst in der Ewigkeit ist zumindest zum Teil davon abhängig, wie sehr wir uns rein investiert haben. Wenn wir nur zugeguckt haben, ist es zwar immer noch für uns schön, aber wir haben nicht die gleiche Freude, als wenn wir sagen, oh, der ist auch hier, dem habe ich doch ein Traktat weitergegeben. Mit der Person habe ich doch regelmäßig Bibelstudium gemacht. Und die Person hat jetzt die Person auch dazu gebracht. Ja? Und deswegen kehre ein zur Freude deines Herrn und wir dürfen an dieser Freude teilhaben. Und wir sind in diesem Sinne Verwalter. Er sagte, es sind hier seine Knechte, aber sie haben diese Aufgabe bekommen. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 4 für sich, aber ich glaube, können es auch auf uns übertragen. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und dann schreibt er weiter in Vers 2, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Das ist, was wir sind. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Gott hat uns sein Wort, seine Offenbarung hat er uns anvertraut. Er hat es uns kundgetan. Er hat es dazu geführt, dass wir das gehört haben. Und wir sind Verwalter damit. Und er möchte, dass wir das nutzen. Und wir sollen diese Aufgabe treu erfüllen. Wieder, das ist, worauf es ihm besonders ankommt bei einem Verwalter, dass sie treu damit sind. Und wir tun das, indem wir das einsetzen und nicht einfach nur wie der dritte Knecht begraben. Dieser dritte Knecht, der dann ja als Kontrast gesetzt wird, und das soll nichts zur Proportion sagen, ne, ja, zwei Drittel machen es gut, ein Drittel macht es schlecht, sondern das ist einfach nur dieser Kontrast. Und als der herbeikam, Vers 24, da sagte er, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Er behauptet hier, ich kenne dich, aber wie er ihn kennt, ist als hart bezeichnet. Dieser griechische Ausdruck, der hier benutzt wird, ist, wofür wir in der Medizin heutzutage das Wort Sklerose haben. Eine Verhärtung. Du bist ein verhärteter Mann. Und das wird auch noch gebraucht in Apostelgeschichte 19, als sich die Epheser verhärtet hatten und nicht mehr bereit waren, Gottes Wort zu hören. So beschreibt er ihn hier. Und er behauptet, sich gefürchtet zu haben vor den Forderungen des Herrn. Und sagt, hey, dann bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen, habe das vergraben, hab's jetzt ausgebuddelt, hier hast du das Deine wieder. Aber der Herr beschreibt ihn dann als böse und faul, weil er sich von der Furcht hat bestimmen lassen, statt sich antreiben zu lassen. Vielleicht so formuliert, Ehrfurcht ist nicht schlecht, wenn sie uns dazu treibt, das Richtige zu tun. Aber wenn die Furcht uns lähmt, ist sie verkehrt. Und wir hatten vor Weihnachten über, dass wir uns nicht fürchten brauchen, was ja in der Weihnachtsgeschichte wiederholt vorkommt. Wir dürfen den Herrn fürchten, aber es soll nicht wie bei ihm hier sein, so eins, oh, ich traue mich nicht, was zu machen. Siehst du bei keinem der Apostel, siehst du bei keinem der Propheten im Alten Testament, sondern es ist eine Motivation, das Richtige zu tun. Ja, aber wenn es uns lähmt, dann ist das nicht das, was Gott damit gebrauchen möchte. Wie denkst du über Gott? Er hat hier gesagt, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und deswegen habe ich so gehandelt. Ist das, wie Gott ist? Ist das, wie Gott in deinen Augen ist? Ist Gott dein Versorger, dem du gerne dienst, oder dein Richter, vor dem du dich fürchtest? Wie siehst du Gott? Der eine Knecht sagte, ich kannte dich. Du bist doch dieser Harte, dieser Verhärtete. Du bist dieser, der kommt und dann mehr haben will, als er uns gegeben hat. Sehen wir Gott so? In Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wenn du an Christus glaubst, ist er nicht dein Richter und wird nie dein Richter in dem Sinne von Verurteiler sein. Er sagte, wir sehen es. Hier war ein Knecht, der hat ihn als Richter gesehen. Aber er hatte ja angeboten, er muss nicht der Richter sein. Die anderen Knechte waren nicht anders, weil sie mehr bekommen haben. Aber über sie konnte er sagen, du guter, du treuer Knecht, Du warst treu mit dem, was ich dir anvertraute. Komm, ich freue mich mit dir, kehre ein zu meiner Freude. Wir werden Gemeinschaft haben. Die Entscheidung, wie du denkst, liegt bei dir. Denn wer glaubt, das kann jeder tun. Okay? Er sagt es, wird nicht gerichtet. Und so wird diesem Knecht hier das genommen, was er noch hatte. Und noch schlimmer, er wird vom Herrn hinausgeworfen. Und dann heißt es dann im letzten Vers, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Das klingt nicht gut, aber irgendwie, ja, wer macht das? Jesus benutzt diese Beschreibung wiederholt, zum Beispiel auch in Matthäus 13, Verse 49 und 50, da heißt es, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein, die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Also diese Beschreibung hier ist immer für die Verdammnis, für die Verurteilung, für den Feuersee, für das ewige Gericht der Verlorenen. Und dann sagte, du hast durch deine Sichtweise und durch dein Verhalten gezeigt, dass es keine Beziehung zum Herrn gibt und deswegen auch dieses Gericht. Das Urteil lag nicht an seinem Mangel an Leistung, sondern dass er gar keine Frucht vorzuweisen hatte. Wir hatten vorher schon auf Matthäus 7 verwiesen und wir hatten das vor einer Weile schon betrachtet, aber in Matthäus 7 ab Vers 18 hatte Jesus gelehrt, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie schaut es im Leben aus? Und wieder, es ist nicht diese Anstrengung, ich muss mehr bringen, ich muss mehr Frucht hervorbringen, sondern der Baum, ein guter, ein gesunder Baum, wird Frucht hervorbringen. Und jemand, der in Beziehung mit dem Herrn steht, da wird das das wird in uns wachsen. Aber wir müssen in dieser Beziehung leben. Wir müssen ihm vertrauen. Dann kommt Friede. Und wir haben Stellen gesehen, wo es heißt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Der Friede, der nicht auf Umständen beruht. Friede heißt nicht, dass plötzlich mein Nachbar nachgibt oder mein Kollege nachgibt. Aber Friede heißt, dass ich in Ruhe das machen kann, was Gott von mir möchte. Wissend, er sorgt sich darum. Wer nichts vorzuzeigen hat, zeigt damit, dass er nie Leben hatte. Und das irdische Leben, das er hatte, wird ihm auch noch genommen. Darum soll die Wiederkunft Christi als Motivation dienen, ihm zu dienen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Und wenn du aufgepasst hast, sagst du, warte mal, du hast gerade gesagt, wenn wir an ihn glauben, werden wir nicht gerichtet. Und jetzt sagst du, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar. Dieser ist nicht, es gibt verschiedene Gerichte und dieser ist nicht ein Gericht als Richter, sondern eine Belohnung. Wenn du am Ende von einem Wettkampf, dann werden meistens die ersten drei Personen ausgezeichnet und dann haben sie diese Treppchen da, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Okay. Die gehen nicht hin und sagen, ich habe jetzt Angst, was mir dort passiert. Ja, und ich darf vielleicht nicht ganz so weit oben stehen wie jemand anders. Nee, sondern es ist, du kriegst eine Belohnung ausgehändigt. Eine Medaille oder ein Pokal oder was auch immer das ist, eine Urkunde. Ja. Und das ist, was er hier meint. Er sagt, okay, wenn du viel Gutes getan hast, wird die Belohnung größer sein. Wenn du einige Sachen getan hast, die Gott nicht möchte, dafür wirst du natürlich nicht belohnt, das vergeht. Ja, aber für den anderen Teil dann entsprechend die Belohnung. So ist das hier, passt das zusammen. So brauchen wir uns nicht zu fürchten, nicht gut genug zu sein. Sondern wir sehen hier, alle, die sich bemüht hatten, wurden gelobt und belohnt. So sollen wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. Und investieren. Wir können Gottes Wort nicht konservieren, wir können es nur investieren. Wenn er sagt, dass wir darauf achten sollen, dass wir es bewahren sollen, ja, was er uns anvertraut hat, dann ist es nicht, wir haben Gottes Wort empfangen, dass wir das irgendwie hinter Glas stellen, im Museum stellen, wo dann ab und an mal jemand vorbeischaut und sagt, ja, sieht alt aus. Ja, sondern dass wir es lesen, dass wir es verinnerlichen. Und das sollen wir wirklich verstehen, dass, was Gott beabsichtigt mit dem, was er uns anvertraut hat, ist nicht, dass wir es einfach nur bewahren in einem konservieren Sinne. Ich behalte das irgendwo im Regal, sondern ich wende es an, ich nutze es, ich gebe es weiter. Darum wollen wir auch weiter, auch in diesem Jahr, das weitergeben, was Gott uns anvertraut hat. Sei es Geistliches, sei es Lehre, sei es auch von dem, was Gott uns materiell anvertraut hat. Dass wir sehen und sagen, hier kann ich etwas an jemanden weitergeben, der eine Not hat. Ja? Und alles, was wir haben, ist uns prinzipiell vom Herrn anvertraut. Er ist der Schöpfer aller Dinge, er hat uns all dieses gegeben. Und in all diesen Dingen sind wir seine Verwalter. Und wir sollen das eben so nutzen, dass es zum Segen für andere ist. Wir hatten dann Lukas 19 vorhin schon gelesen und da hatte Jesus erklärt, dass er lange Zeit weg war, hieß es in den Versen 11 und 12. Und da baute das Gleichnis ein bisschen anders auf. Dort kriegen alle gleich viel am Anfang, aber sie haben dann unterschiedlich viel damit am Ende herausbekommen. Aber wieder, alle, die überhaupt etwas damit getan haben, werden belohnt. Und auch dort gibt es wieder einen, der sein anvertrautes Gut versteckt hat und dann gerichtet wird. Wieder, du böser Knecht. Ja, du hast nichts gemacht mit dem, was du bekommen hast. Und in Römer 11, Vers 22 lesen wir, siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Und der Zusammenhang ist Israel, aber Gott kann beides sein, gütig und streng. Aber es ist nicht willkürlich, sondern, wenn man es auch in dem Zusammenhang liest, er sagte, den gegenüber, die gesagt haben, nee, ich vertraue dem nicht, ich glaube seinen Zusagen nicht, da wird es Strenge sein. Wer auf seine eigenen Gerechtigkeit vertraut, wer durch eigene Werke versucht, sich vor Gott gerecht zu machen, da wird er sagen, okay, du wolltest gut genug sein? Okay, dann werden wir messen. Du willst durch deine Leistung mein Wohlgefallen erwerben? Okay, dann lass uns schauen. Aber dann ist es Gottes Maßstab und dann heißt es, du musst all das getan haben, was im Gesetz steht. Du musst immer den Herrn geliebt haben, von Geburt bis zum Tod. Ja, ich glaube, jemand hatte das hier schon erwähnt, ne, mit dem Gespräch, wo einer im Flugzeug geflogen ist und gesagt hat, die Bibel gelesen hat und gesagt hat, jemand hat ihn gefragt, ja, was muss ich denn tun? Du scheinst dich in der Bibel auszukennen, um vor Gott zu bestehen. Und er sagt einfach, ja, du musst einfach vom ersten Tag, vom Tag deiner Geburt bis zum Tag deines Todes alles tun, was Gott befohlen hat. Und liest weiter. Und er sagte, ja, aber wie geht das denn? Ja, ganz einfach. Immer tun. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und dann sagt er, ich glaube, dann habe ich ein Problem. Und da sagt der Christ, der die Bibel liest, sagt, jopp, da hast du ein Problem. Und liest weiter. Also, kannst du mir nicht helfen? Sagt er, okay, ja, es gibt einen Ausweg. Aber entweder du vertraust auf deine Werke, dann ist das tatsächlich die Anforderung. Absolute Vollkommenheit vom Tag deiner Geburt bis zum Tag deines Todes. Strenge. Und wer es nicht erreicht, aber darauf vertraut, kommt ins Gericht und wird verurteilt. Oder aber die Güte Gottes. Für die, die erkennen, ich habe eine Not, ich brauche die Vergebung und sich an Christus wenden. Gegen dich aber, Güte Gottes, wenn du in dieser Güte bleibst, wenn du weißt, ich bin abhängig von seiner Gutmütigkeit, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. Ja. Wenn du anders bist, dann wirst auch du das nicht können. Oder vielleicht so noch formuliert, wenn wir versuchen, Gott mit unseren Werken zu imponieren, wird uns das ruinieren. Aber wenn wir Christi Werk vertrauen, wird er uns rehabilitieren. Er wird uns vor ihm bestehen machen. Er wird uns seine Gerechtigkeit geben. Was sollen wir dann jetzt tun? Lass uns noch ganz kurz auf die Verse vor diesem Kapitel schauen. Am Ende Matthäus 24, die Verse 45 bis 51. Da heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihm die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, ach, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Erfülle treu deine Aufgabe und lass dich nicht von den Verführungen der Welt ablenken. Nicht sagen, keine Ahnung, wann das ist, ich habe Zeit und das sieht so gut aus. Ja, lass mal die anderen arbeiten. Lass mir Vergnügung hier mit Essen und Trinken und wirklich ausleben. Er sagte, dann wirst du nicht bereit sein. Dann achtest du nicht, dann wachst du nicht, wie hier die Aufforderung war. Also entweder sind wir Sklaven der Sünde zum Gericht oder Sklaven Gottes zum Gehorsam, wie es in Römer 6 heißt. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Entweder wir sagen, ich möchte dir dienen und ich stehe dir zur Verfügung, gebrauche du es. Oder ich schaue auf das, was die Welt anzubieten hat und wache nicht. Ich glaube dann einer Lüge. Warum? Weil ich dann glaube, dass die Videospiele, das Geld, der Urlaub mehr Freude bringt als Gott in seiner Herrlichkeit. Wem glaubst du? Die Welt sagt, danach kommt sowieso nichts mehr. Genieß es jetzt! Das ist ein Angebot. Und Gott sagt, ja, das Angebot ist da. Ich biete dir was anderes an. Ich sage nicht, dass es hier immer leicht ist. Aber ich sage, ich komme wieder. Als der Bräutigam, der seine Braut zu sich holt, in die Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Und du sagst, ich kann entweder fürs Hier und Jetzt leben. Aber dann hast du jetzt deine Freude. Das benutzt Jesus in Lukas 16, der reiche Mann und Lazarus. Er sagt zu dem reichen Mann, du hast deine Freude gehabt. Und jetzt hast du deine Strafe. Und Lazarus, der hatte gelitten, aber jetzt wird er getröstet. Ja. Und in anderen Bereichen verstehen wir das schon. Ich habe das jetzt während der Ferien meiner Familie einmal gesagt. Ich habe gesagt, was bringt mehr Spaß? Die ganzen Süßigkeiten und Kuchen zu essen oder laufen zu gehen? In dem Moment die Süßigkeit. Wenn du ein paar Jahre zurückblickst und ganze Zeit so handelst, wirst du dich viel gesünder und glücklicher fühlen, wenn du laufen warst, als wenn du die ganze Zeit Süßigkeit gegessen hast. Im Glauben ist es nicht viel anders. Du kannst den Süßigkeiten der Welt folgen oder du kannst den Verheißungen Gottes vertrauen. Christus kommt eines Tages wieder. Bist du bereit? Beste Vorbereitung für das Reich Gottes ist, einmal Christus anzunehmen, weil sonst bist du nicht dabei. Und dann das, was er dir anvertraut hat, weiterzugeben. Vielleicht einfach das, was du heute gehört hast, was du für dich mitgenommen hast, jemand anderem weitergeben, jemanden zu trösten. Auch das ist die Talente einzusetzen. Gott wird es belohnen. Wofür lebst du? Für die Süßigkeiten der Welt oder für die Verheißung der Ewigkeit des Reiches Gottes? Entscheidung liegt bei dir. Die Konsequenzen auch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns das aufgezeigt hast. Auch gezeigt hast, wohin das führt. Und du hast uns zugesagt, du wirst wiederkommen. Und wie wir in der Weihnachtsgeschichte gesehen haben, viele haben nicht mit deinem ersten Kommen gerechnet. Und du hast schon gesagt, auch beim zweiten wird es nicht viel besser sein. Herr, ich bete, dass wir bereit sind. Dass jeder, dies heute Morgen gehört hat, dass wir wirklich für das leben, was bleibt und nicht für das Vergängliche, was dann ultimativ zum Verderben führt. Herr, du sagst das nicht, um uns allen Spaß zu nehmen. Du sagst uns das als weiser, liebender, allwissender Gott. Und ich danke dir, dass du das Beste für uns möchtest. Herr, ich bete, dass wir dir das wirklich abnehmen und dass wir danach leben. Herr, du weißt, was die Not eines jeden Einzelnen ist. Du weißt, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Du weißt die Entscheidung, die wir treffen müssen. Herr, ich bete, hilf uns, im Glauben zu wachsen. Hilf uns, dir mehr und mehr zu vertrauen. Und wirke du, produziere du die Frucht daraus. Wir danken dir, Herr, dass du bereit bist, jeden aufzunehmen. Selbst wenn wir heute sagen würden, ey, bisher, ich habe für die Welt gelebt, aber ich will nicht mehr Sklave der Sünde sein. Und ich möchte Christus dienen. du lädst uns ein. Auch ein Zachäus, der vorher für die Welt gelebt hat. Er wollte Jesus sehen und als er ihn gesehen hat, hat es sein Leben verändert. Du bist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Herr, ich bete, rette du, wer noch verloren ist und hilf uns, dass wir für dich leben, damit auch noch andere den Unterschied sehen, gerettet werden und teilhaben können an deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.